Auch ich grüße euch und Sie ganz herzlich an diesem Ewigkeitssonntag. Offensichtlich sind heute Morgen für jeden Verstorbenen im letzten Jahr Kerzen angezündet worden, eine Kerze angezündet worden, viele sind mitgenommen worden, manche stehen noch hier. Sie können uns erinnern daran, hier sind Menschen, wie sagen wir es, die jetzt schauen dürfen, was sie hoffentlich geglaubt haben. Was sie hoffentlich geglaubt haben. Was glauben wir? Ich habe eine Statistik gesehen diese Woche. Da geht es um das Leben nach dem Tod. 31% in Deutschland glauben an das Leben nach dem Tod. Hättet ihr das geglaubt oder hättet ihr gedacht, mehr oder weniger? In der Landeskirche, evangelische Landeskirche, sind 36%. Das täte mich jetzt interessieren, warum lachen manche? Weil es auch nicht viel mehr ist. Es ist auch, ja. Bei den Katholiken sind es 53%. Bei den Konfessionslosen 21%, gut, das war zu erwarten. Bei den Muslimen sind 56%, also am meisten. Ich glaube, wir glauben zu wenig. Wir glauben zu wenig, dass Gott uns in Händen hält und das nicht nur in dieser Zeit, sondern über den Tod hinaus und unsere Beziehung zu Jesus keinen Abriss findet durch den Tod. Ich bin mal Bahnpost gefahren in München nach dem Abitur. Und da war ich also in den Wagen und habe da die Säcke ausgeleert und die Fachleute haben die dann in die richtigen Säcke reingeworfen und so weiter. Und da kamen wir ins Gespräch. Oh, Pfarrer wirst du werden. Oh, und dann hat einer mir gesagt, weißt du was? Ich will, dass es nach dem Tod aus ist. Ich will mich verbrennen lassen und meine Asche soll dann zum Zeichen dafür, dass nichts mehr sein soll, im Meer verteilt werden. Da habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Denn es ist nicht aus. Es geht noch weiter. Und da gilt es dann auch irgendwo, sich darauf einzustellen, bereit zu sein. Und deshalb habe ich das Thema Warten genannt. Warten, 2 Fragezeichen und 1 Ausrufezeichen. Warten, wie sieht das Warten aus? Und da lese ich jetzt den Predigttext aus Matthäus 25. Und ich gehe davon aus, dass jeder von euch und Ihnen diesen Text gut kennt. So wird das mit dem Himmelreich sein. Wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei den 10 Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Aber nur 5 von ihnen waren so klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen waren gleichgültig und dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Habt ihr gehört? Sie wurden alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, steht auf und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch in den Laden, kauft euch welches. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hatten, gingen mit ihm in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen: Herr, mach uns die Tür auf! Aber er erwiderte: Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wach, wartet und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Liebe Freunde, Hochzeit ist etwas Tolles. Ich will jetzt nicht fragen, wer schon mal das erlebt hat, Hochzeit. Nicht nur bei anderen, sondern bei sich selbst. Es sind einige da, die ich sehe, von denen ich es weiß. Man sagt ja auch, schönster Tag des Lebens. Also mein schönster Tag war es nicht. Und wisst ihr warum? Weil es noch unglaublich andere schöne Tage gab. Ja, meine Frau weiß das. Es gab noch so unglaublich viele schöne andere Tage. Es war nicht der schönste Tag in meinem Leben. Es war ein schöner Tag, ja, aber der schönste war es nicht. Aber das ist die Zukunft der Christen. Da wird umschrieben mit dem Wort Hochzeit ein Freudenfest. Hochzeit ist im Alten Testament ein Bild für die Vereinigung von Gott und seinem Volk. In einem jüdischen Kommentar heißt es, diese Welt ist die Verlobung. In den Messias-Tagen wird die Hochzeit sein, wenn Jesus wiederkommt, um sich mit uns zu verbinden, seinem Volk. Aber hier in dieser Geschichte ist ein Missklang. Ein Teil dieser jungen Mädchen schließt sich selbst aus. Und dabei geht es doch im Evangelium darum, Jesus ist gekommen für alle. Er will alle mitnehmen, alle. Und ein paar schließen sich aus. Und da muss der Bräutigam etwas tun, wozu er eigentlich überhaupt nicht gekommen ist. Und er trifft eine harte Entscheidung. Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Da kommen wir vielleicht mit unserem sehr sozialen Herzen und fragen: Herr, muss das sein? Muss das so sein? Da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat sie dann in diese Worte geformt. Als aber die fünf jungen Frauen, die zu spät gekommen waren, draußen anklopften, da wurde es im Saal ganz still. Da konnte niemand mehr mit gutem Gewissen weiter essen und trinken und feiern. Da erschraken sie, weil sie erkannten, auch wir könnten die sein, die draußen stehen, draußen vor der Tür. Und sie bestürmten den Bräutigam: Du, Herr, tu ihnen auf, sieh! Wir geben ab von dem, was wir haben. Hier ist ihr Essen für alle, Wärme für alle, Musik und Lachen für alle. Und der Bräutigam lächelte und sagte: Hatte ich nicht 10 junge Frauen als Gäste zur Hochzeit geladen? Gehören sie nicht alle dazu? Haben nicht alle Platz an meiner Tafel? Und er öffnete die Tür: Kommt, ich kenne euch mit Namen. So würden wir es uns vielleicht wünschen. So würden wir es uns wünschen. Alle, keine Grenzen. Jesus für alle gekommen. Jawohl. Und jetzt sind wir einem Ernst konfrontiert. Einem Ernst, den wir auch zur Kenntnis nehmen müssen. Und dem wir jetzt nachspüren wollen. Ein Ernst, der bei dem Bräutigam zu dem Satz führt: Ich kenne euch nicht. Wo ist die Trennungslinie zwischen klug und töricht? Also Denkvermögen und Intelligenz ist es nicht. Robert, der mit Ach und Krach die Sonderschule hinter sich gebracht hat, könnte mit seiner Klugheit die Intelligenz der ganzen Welt in die Tasche stecken, sofern er klug ist im Sinne dessen, was Jesus hier meint. Wo ist die Trennungslinie? Da können wir auch keine Finger zeigen, lange Finger machen. Der und der und der und der und ich. Oh. Nee. Das Gleichnis kommt bei uns zum Ziel, wenn wir nachdenklich werden und ein jeder Einzelne, inklusive mir, sich fragt, Herr, bin's ich? Herr, bin's ich? Die Trennungslinie, die der Herr am Ende ziehen muss, kann mitten durch die Kirchgänger gehen, mitten durch die Pfarrerschaft, mitten durch Kindergottesdienstleiter, Jugendleiter und Betreuer von Altenclubs. Mitten durch kann diese Linie gehen. Es geht ums Bereitsein, wenn der Herr wiederkommt. Und wir warten schon lange. Und vor 1000 Jahren, also um das Jahr 1000, war eine ganz große Erwartung. Jetzt bricht das Reich Gottes an, jetzt kommt er. Aber er ist nicht gekommen, er ist bis heute noch nicht da. Heißt das, dass er gar nicht mehr kommt? Glaube ich nicht. Wir sollten bereit sein. Und wir sollten warten. Aber es geht nun darum, wie man wartet. Welche Qualität diese Zeit des Wartens hat. Welche Qualität. Es ist jedenfalls merkwürdig, dass in dem Gleichnis alle einschlafen. Das könnte man ja erstmal erwarten. Die einen schlafen ein, die anderen nicht. Weil die anderen bereit sein wollen. Und die einen, naja gut, die schlafen halt ein. Nein, alle schlafen ein und das wird von Jesus auch zur Kenntnis genommen, ohne Kritik. Alle schlafen ein. Und das Warten der klugen Jungfrauen, das ist nicht neben Warten, Beten, Choräle singen, als dass sie dann nichts anderes im Kopf hätten. Wir müssen unsere Arbeit machen. Und da müssen wir uns auch unsere Gedanken dabei haben. Jemand, der an einer komplizierten Maschine arbeitet, der muss schauen, dass es sie richtig bedient, dass die Schrauben senkrecht reingeschraubt werden, dass die richtigen Schalter gedreht werden. Und die Frau, die ihre Arbeit macht, wo auch immer, im IT-Bereich oder zu Hause beim Kochen und so, muss auch ihre Gedanken beisammen haben. Sonst geht irgendetwas schief. So ist das Warten nicht das, will ich mal sagen, so das Frommsein, wie man sich das dann so vorstellt. So in einer geistlichen Hochdruckkammer, so wo man sich da aufhält. Jesus lässt seine Leute sogar ruhen. Sie schlafen ein. Ja, vielleicht ist das gerade zu ein Zeichen von Gottvertrauen und Jüngerschaft, wenn man sich so ruhig hinlegen kann abends, sich in Gottes Arme fallen lassen kann und gut schläft und keine Schlaftablette braucht, wie viele Leute. Im Zeitalter der Schlaflosigkeit und Schlaftabletten und man kann getrost sein. So legen sich die klugen Brautjungfern auch hin. Aber was ist der Unterschied zu den anderen? Sie richten ihre Lampen her, halten Öl bereit. Und ihr letzter Gedanke gilt der Freude aufs Aufwachen. Denn der kommende Tag bringt sie der großen Stunde näher und Gottes Güte ist alle Morgen neu. Das Schlafen offensichtlich der törichten Jungfrauen lässt sich jetzt nicht mit dem Schlummer der klugen Jungfrauen vergleichen. Sind sie des ewigen Wartens müde geworden? Wer weiß, ob er noch kommt? Wer weiß es? Und sie glauben nicht mehr, dass der Bräutigam noch ihnen begegnen wird. Und deshalb haben sie auch gar nicht für genug Öl gesorgt. Vielleicht haben sie die Hoffnung aufgegeben, dass er überhaupt noch kommt. Sie rechnen nicht mehr im Ernst mit seinem Kommen. Nun, das Schlafen, das ist hier nicht unbedingt wörtlich. Man kann über seinem Warten auch so einschlafen, dass man sich anderen Dingen zuwendet, ja, indem man höchst aktiv wird, in allen möglichen Betrieb stürzt, wie ein Irrer in seinen Geschäften herumfuhrwerkt, jede freie Minute sein Smartphone raussucht und in den sozialen Medien unterwegs ist und vorm TV sitzt oder sich jeden Bildersalat, jeder Illustrierte einzieht. So kann man auch schlafen. Ja, und am Ende wird Gott über den Roman unseres Lebens schreiben, eine großartige Leistung, lebendig, vielfältig, interessant, faszinierend, aber Thema verfehlt. Ich habe dein Wort von dem Theologen Helmut Thielicke gefunden in seinem Buch Das Bilderbuch Gottes. Und ich möchte da einen Abschnitt vorlesen. Ich fand das toll. Helmut Thielicke war ja unterwegs in den Kirchentagen, hat die Hallen der Kirchentage gefüllt. Und er schreibt zu diesem Gleichnis: Wenn der Herr Christus einmal wiederkommen wird und wenn sein Ruf wachet auf der Schläfer wie ein Donnerhall über die Erde geht, dann werden nur die wenigsten Menschen aus ihren Betten hochfahren. Die meisten werden an ihren Werkbänken und auf ihren Kontorschemeln, sie werden in den Eisenbahnen und ihren Autos, sie werden im Kino oder auch in der Bar und sicher nicht zuletzt in den Kirchen erschreckt auffahren, weil sie mit jenem Donnerhall nicht mehr rechneten und weil sie über die Frage der Ewigkeit zur Tagesordnung übergegangen waren. Dann erinnern sie sich vielleicht, während es so über ihnen dröhnt, wachet auf, ihr Schläfer, dass sie einmal in der Taufe diesem übermächtig hereinbrechenden Herrn zugeeignet wurden, dass sie am Karfreitag in die Kirche gingen und dass sie Jahr um Jahr zu seiner Ehre den Adventskranz und den Weihnachtsbaum entzündeten, obwohl sie sich kaum noch klar machten, warum sie das taten. Und nun greifen sie, während es über ihnen dröhnt, in panischem Schrecken nach den Lichtern dieser einst gefeierten Feste. Aber diese Lichter sind dunkel geworden und verrußt. Sie erinnern sich, dass es einmal in ihrem Leben brannte, dass sie einmal schüchtern zu ihm auf dem Wege waren. Aber nun greifen sie ins Leere und ins Dunkel. Das Öl ist längst verzehrt und was einmal leuchtete, ist finster geworden. Gehen wir an dieser Stelle über zu der Frage, wie wartet man denn richtig? Auch die Bibel spricht manchmal hinsichtlich der Beziehung von Gott zu Menschen von der Begegnung, Beziehung von Mann und Frau. Da will ich jetzt mich dran anlehnen und einfach mal Folgendes uns vor Augen stellen. Einer von den beiden, also der Mann oder die Frau, jetzt sagen wir mal, der Mann ist auf Geschäftsreise, die Frau ist zu Hause geblieben, kann auch umgekehrt sein. So, wie wartet sie auf die Rückkehr des Mannes? Was macht sie da? Also, die erste Möglichkeit ist, der Mann kommt nach Hause und sie: Ach, Schatz, bist schon wieder da. Sie liegt auf dem Sofa. Ja, es ging schneller, habe einen früheren Zug erwischt. Was machst du da? Oh, du, ich löse gerade ein Kreuzworträtsel. Da bin ich bei einer Frage. Ein Getränk mit drei Buchstaben fängt mit T an. Fällt dir was ein? Nee, interessiert mich auch nicht. Sag mal, gibt's was zu essen? Ja, Schatz, im Kühlschrank, da sind noch zwei belegte Brötchen von vorgestern. Er dreht sich rum und geht zum McDonald's um die Ecke. Das Zweite, die Frau wartet. Sie weiß auch nicht, wann er kommt. Wie macht sie das? Sie nimmt einen Klappstuhl und stellt ihn in den Windfang. Sie möchte ja mitkriegen, wenn der Schlüssel klingt im Schloss und die Tür aufgeht. Sie will bereit sein, sie wartet. Stellt einen Klappstuhl in den Windfang und nimmt einen Stoß Augsburger Allgemeine, legt sie neben sich hin, dachte, gute Gelegenheit, die mal zu lesen, habe ich schon lange nicht mehr gelesen, jetzt habe ich Zeit, ich warte auf meinen Mann und da sind sie hier, diese Zeitschrift, diese Zeitung und links da den Gemeindebrief von der St. Matthäus-Gemeinde. So, Gelegenheit zu lesen. So, und jetzt fängt sie an zu lesen. Sie schläft nicht, sie hält sich wach, ja, denn sie weiß nicht, wann er kommt. Und hält das sogar durch und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehr sinnig betrachtet, wie die das Warten gestaltet. Also so ganz sinnig ist es es auch nicht. Dann 40 Zeitungen gelesen haben und seit Monaten den Gemeindebrief, obwohl es wichtig ist und gut, was da drin steht, und trotzdem, so ganz sinnig ist es nicht. Dieses Warten. Wie könnte das Warten noch gestaltet werden? Das Dritte. Liebe Freunde, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen kitschig. Ich gebe es ja zu. Ja. Aber die Frau denkt sich, Mensch, er kommt wieder. Also ein paar Schmetterlinge sind da im Bauch. Kennt das jemand von euch? Und sie geht immer wieder an seinem Bild vorbei und freut sich, wenn er kommt. Sie überlegt sich, was sie anzieht, wenn er kommt und was sie vielleicht vorbereitet fürs Essen. Was isst er denn gerne? Kuchen. Meine Frau lacht schon wieder. Es ist... Ja, sie weiß jetzt auch das nächste Wort, Käsesahne vielleicht, ja, also. Gut, sie überlegt und hält in dieser Weise die Liebe wach zu ihrem Mann, indem sie sich innerlich darauf vorbereitet. Versteht ihr, was ich meine? Sie hält ihre Liebe wach zu ihm, indem sie immer mal wieder an ihn denkt und ihn im Bild sieht und sich überlegt, wie macht sie und was könnten wir jetzt tun, wenn er kommt, was könnten wir heute Abend noch machen und sowas und so und so. Und er kommt und hat den Eindruck, sie ist vorbereitet auf sein Kommen. Sie ist vorbereitet. In ihr Warten hat er eine ganz gewisse Qualität. Und jetzt machen wir mal den Transfer. Und da kommen wir zu dem Öl. Das hat eine ganz gewisse Bedeutung. Öl steht für den Heiligen Geist. Wenn berichtet wird, dass die Frauen genug Öl hatten, dann haben sie den Heiligen Geist in sich gehabt, haben ihn eingeladen und haben sich so vorbereitet auf das Kommen des Bräutigams. Der Heilige Geist als Bild, das Öl als Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu zeigen, wer Jesus ist. Der Heilige Geist will uns Jesus groß machen. Der Heilige Geist will uns Jesus verherrlichen. Der Heilige Geist will unsere Liebe zu Christus wachhalten. Und deshalb kommt es jetzt zu einer sehr wichtigen Aktion von uns, wo wir ganz beteiligt sind, weil es heißt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Unsere Aufgabe ist zu bitten um den Heiligen Geist und damit würden wir das tun, dass wir genug Öl haben. Bitten um den Heiligen Geist. Herr, schenke mir du den Heiligen Geist. Ich spüre, dass da mein Glauben so trocken geworden ist. Ich brauche deinen Heiligen Geist, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Ich bin so mutlos geworden. Ich brauche neue Hoffnung. Komm, Heiliger Geist, und gib mir neue Hoffnung. Komm, Heiliger Geist, und verherrliche mir Jesus, dass ich wieder neu spüre, wer dieser Herr für mich ist, der da auch für mich auf diese Erde gekommen ist, gelebt hat, gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Herr, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, ich brauche neues Öl. Komm, Heiliger Geist. Und die Erfahrung wird sein, dass wir spüren, dass Jesus uns unglaublich nahe ist. Jetzt schon. Auch wenn wir warten, dass er einmal wiederkommt. Aber auch jetzt schon ist er uns ganz nah. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und Texte der Bibel lesen, des Neuen Testaments. Heiliger Geist, zeig mir, was mir durch diese Worte gesagt werden soll. Heiliger Geist, öffne mir das Geheimnis dieses Textes, dieser Worte. Komm, Heiliger Geist. Wenn wir eine stille Zeit haben, ins Gebet gehen, komm, Heiliger Geist, und bewirke du das, dass ich erfüllt werde mit neuer Freude, mit neuer Gelassenheit, mit neuer Hoffnung, mit neuem Mut, mit neuer Freude. Und wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann nicht mit der Fragestellung, was hat sich der Pfarrer wieder heute einfallen lassen, sondern Herr, was willst du mir sagen durch deinen Heiligen Geist? Was willst du mir sagen durch deinen Heiligen Geist? Und so ist der Heilige Geist ganz wichtig für uns. Das ist fast so was wie eine Pfingstpredigt heute. Aber es liegt am Text, dass wir da ganz aktiv sind und einfach den Herrn bitten, schenke mir deinen guten Heiligen Geist. Herr, dass ich dich erlebe, Jesus, jetzt schon in meinem Leben und dass ich bereit bin, wenn du eines Tages kommst oder wenn ich diese Erde verlassen muss, wenn du mich rufst in dein Reich, dann wird das für jeden von uns das Kommen dieses Herrn sein. Haben wir genug Öl? So sollen wir unsere Lampen brennen lassen und hoffentlich verrußen sie nicht. So mögen die Kerzen von Advent und Weihnachten nicht unsere Sentimentalität befriedigen, sondern uns die Frage stellen, brennt die Lampe deines Lebens, brennt die Lampe meines Lebens? Und brennt die Lampe meines Herzens. Brennt die Lampe, dass Jesus für mich einfach wichtig ist. Oder ist sie schon erloschen? Wenn sie erloschen ist, sollten wir uns schnell darum kümmern, dass sie wieder zum Brennen kommt. Denn unser wiederkommender Herr möchte, dass wir bei der Hochzeit dabei sind. Amen. Gepriesen seist du, Jesus, du guter Herr, du guter Hirte. Und du weißt, was ein jeder von uns braucht und wo ein jeder von uns steht. Wo jemand mutlos geworden ist, auch frustriert ist in unserer Zeit, ohne Hoffnung ist und in der Gefahr ist, zu wenig Öl zu haben, Herr, dann komm mit der Kraft deines Heiligen Geistes und gib uns neu deinen Heiligen Geist und fülle uns neu, sozusagen, dass wir genug Öl haben und wir bereit sind für dich, wenn du einmal kommst, Herr.